Herzlich willkommen bei Scherer Daily oder hier im Podcast und herzlich willkommen, mein Gast, ein wirklicher Turbo-Gast. Man könnte ihn auch Business Turbo nennen, denn genauso heißt sein Podcast, genauso heißt sein Buch, genauso ist er, denn er ist wirklich exzellent. Er steht dafür, die Dinge in die Umsetzung, in die Kraft zu bringen und das in einer wirklich unnachahmlichen Art und Weise, in meinen Augen unvergleichlich die echte Nummer eins. Herzlich willkommen, Philipp Semmelroth.
Philipp. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Hallo Hermann, immer schön bei dir zu sein.
Ja, schön, dass du zumindest hier zum zweiten Mal bist und ich weiß gar nicht, wie oft du schon Gast warst. Du bist ja auch unser Goldabschlussprogramm sozusagen, um nochmal die Menschen nochmal in die Umsetzung zu bringen.
Ja, aber das mache ich ja auch sehr gerne. Auf der einen Seite arbeite ich gerne mit dir zusammen, aber es ist eben auch so, dass ich glaube, das Goldprogramm ist ein sehr hochwertiges Programm, was den Leuten einen sehr guten Überblick darüber gibt, was man machen müsste, um sich als Personenmarke zu inszenieren, aufzustellen und dann hinterher das auch zu monetarisieren. Und da ich ja selber davon auch sehr stark profitiert habe, von den ganzen Ideen, den Kontakt zu dir, freue ich mich dann immer auch als Praxisbeweis antreten zu dürfen, um zu sagen, was der Scherer sagt, musst du zwar immer noch selber umsetzen.
Richtig.
Aber es funktioniert.
Es funktioniert. Danke dafür und so sehen wir es auch. Aber erzähl mal für die wenigen, die ich noch nicht kenne, was machst du denn alles, Philipp?
Naja, heute mache ich eigentlich Unternehmensberatung und helfe Unternehmen vor allem vertrieblich mehr Erfolg auf die Straße zu bringen. Als wir uns damals kennenlernen, war ich Geschäftsführer eines IT-Unternehmens. Und dann haben wir ja auch ein bisschen intensiver miteinander gearbeitet. Da hast du gesagt, Philipp, du hast so viel Potenzial, tu mir einen Gefallen, verkauf dieses Unternehmen, nutze die ganzen Praxiserfahrungen, die du aus über 20 Jahren praktischer Arbeit gesammelt hast, schreib Bücher dazu, halt Vorträge dafür und such dir Menschen, die von deiner Erfahrung profitieren wollen. Und das klang damals einfach wie so ein Märchen, wie so eine Story, die auch so ein bisschen beängstigend war. Und dann ist es ja so, wer bei dir größer denken lernt und dann das auch umsetzt, kriegt die Ergebnisse. Ich habe 2020 mein Unternehmen verkauft, habe das dann tatsächlich auch in dem Buch 55 Business Turbos für KMUs, ich habe es ja heute mitgebracht, veröffentlicht. Das Buch hat mir sehr viel Bekanntheit gebracht und dann natürlich auch Aufträge. Und heute helfe ich anderen Unternehmern und Unternehmerinnen mit ihrem Unternehmen bessere Ergebnisse zu erzielen und gebe einfach weiter, was ich über all die Jahre gelernt habe.
Du, und es ist mittlerweile nicht mehr dein einziges Buch, es sind ja lauter Bestseller mittlerweile geworden. Du machst jetzt, paar Jahre später, eine Roadshow durch deutschsprachiges Europa, wenn man so will, Deutschland, Österreich, Schweiz. Also da ist ja unheimlich viel passiert.
Ja gut, aber das ist tatsächlich auch eine Sache, die jetzt für diejenigen, die unseren Podcast oder unsere Videoshow hier anschauen, nachzuahmen wäre. Ich glaube, man muss es den Menschen leicht machen, dich zu testen. Du brauchst immer so ein initiales Angebot, was einfach in einem geschlossenen Raum, also für einen Ticketpreis oder für einen Einmalinvest, jemanden die Möglichkeit gibt, dich mal kennenzulernen. Und das ist in dem Roadshow-Format einfach ideal. Leute zahlen ein Ticket, können mich 2 Tage live erleben und in den 2 Tagen einfach mal prüfen, kann der wirklich was? Kann ich mir vorstellen, mit dem zu arbeiten? Hat der mein Problem verstanden? Kann der sich auch in andere Branchenthemen reindenken? Und das funktioniert hervorragend, macht unheimlich viel Spaß. Und mit meiner gestiegenen Reichweite auf Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn und so weiter, wo ich ja auch sehr aktiv bin, bringt das tatsächlich auch eine Menge Menschen in mein Universum, sodass ich irgendwann vielleicht auch mal eine Scherer-Reputation aufbauen darf.
Ich muss korrigieren, du hattest mich ja schon, obwohl du wesentlich kürzer im Markt warst als ich, schon längst überholt. Ich habe jetzt ein bisschen Gas gegeben, damit ich da wieder nachkomme. Aber das ist ja wirklich, und ich meine, du verkörperst das ja, was du selber sagst und bist. Also du bist ja der Turbo. Bei dir ging alles wahnsinnig schnell. Du hast umgesetzt, du sagst ja auch, Umsatz kommt von Umsätzen und hast Dinge erreicht, von denen andere wahrscheinlich Jahrzehnte träumen und du hast es in, keine Ahnung, 3 Jahren oder was aufgebaut. Und gleichzeitig, und dieses Kompliment ist ja auch wichtig für dich, du hilfst dir anderen, das ist genauso schnell zu machen. So. Und dennoch, jetzt muss ich mal die blöde Frage stellen, manche tun sich dennoch schwer, jetzt nicht bei dir, aber warum kommen so viele Menschen nicht in die Umsetzung?
Ich glaube, die Menschen scheitern nicht an den Möglichkeiten, sondern an ihrem eigenen Denken. Und das in verschiedenen Bereichen. Die Intelligenten, die denken eher über die ganzen Probleme nach, die entstehen könnten. Und deshalb bereiten sie sich permanent vor.
Mhm. Und sind intelligent genug, viele neue Probleme zu finden.
Genau, ja. Und deshalb werden sie auch nie fertig, weil sie immer denken, ich bin immer noch nicht perfekt vorbereitet. Deshalb glaube ich, manchmal ein bisschen weniger schlau zu sein und einfach mal schneller loszulegen, macht durchaus mehr Sinn.
Ja.
Der zweite Punkt ist, die Leute sind zu ungeduldig. Die wollen alles gleichzeitig und ich glaube, man muss sich einfach Ziele setzen und akzeptieren, dass man dafür eine gewisse Energie braucht. Aber das ganze Tagesgeschäft läuft ja weiter. Das heißt, du kannst dich ja nicht parallel um 15 Sachen gleichzeitig kümmern. Und viele Leute haben einfach im dritten Problemfall dieses Fokusproblem. Die lassen sich permanent ablenken. Heute machen sie das, morgen machen sie das, dann ist da noch was spannend und wollen dann auch wieder da alles gleichzeitig. Und so, glaube ich, bist du permanent dabei, dich zu verzetteln. Und gerade wir Deutschen, ich habe ja auch in den USA lange gelebt und auch studiert und da mein MBA gemacht. Deshalb erlaube ich mir, beide Systeme gegenüberzustellen. Ich glaube, wir Deutschen haben das Problem. Wir wollen immer alles perfekt auf Anhieb machen. Und meine Devise ist, und das ist auch sozusagen das Geheimnis hinter Umsatzkampf und Umsätzen, starten und im Prozess besser werden. Du redest jetzt heute von der Roadshow. Wir haben jetzt beispielsweise im Februar eine Veranstaltung gemacht, 100 Tickets in Köln verkauft. 100 Tickets mit 900 Euro pro Ticket, das ist schon was. Vor allen Dingen, da musst du auch eine gewisse Audience für bewegen. So, aber wie habe ich angefangen? Ich habe einfach bei mir um die Ecke den Fahrsaal gemietet für 150 Euro. Ja, da haben wir einfach ein bisschen improvisiert und dann haben wir draußen den Grill hingestellt. Dann haben wir für die Leute einfach Würstchen gegrillt, weil wir dann kein Catering brauchten. Dann habe ich irgendjemanden angerufen und habe gesagt, stell mal ein paar Lampen hier rein, in dem Fahrsaal ist verdammt dunkel. Und heute lache ich darüber und ich gucke aber trotzdem noch gerne auf die Fotos zurück, weil viele würden so nie starten.
Ja, weil es kann ja kein Fahrsaal sein, ne?
Ja.
Genau.
Ja. Und das ist es halt. Ich glaube, du musst einfach mal anfangen und dann immer wieder dieses, ich habe eine Planung und dann reflektieren, wovon bin ich ausgegangen, was habe ich erreicht, was lerne ich daraus, was mache ich beim nächsten Mal anders. Und wenn man das kontinuierlich in den Verbesserungsprozess einfließen lässt, dann ist es fast schwieriger zu scheitern, als erfolgreich zu werden. Du musst halt immer in der Umsetzung bleiben.
Ich glaube, die meisten wollen gleich in die Allianz Arena und der Spruch müsste lauten, vor der Allianz Arena steht der Pfarrsaal.
Ja, das könnte sein. Aber was ja auch das Problem ist, heute ist ja so, dass sich viele Menschen einfach zum Beispiel für ein Thema interessieren.
Ja.
So häufig getrieben durch den Wunsch, ihr Herzensbusiness zu realisieren. Dabei wird unterschätzt, dass ein Herzensbusiness alleine nicht so sinnvoll ist. Es muss auch monetarisierbar sein. Absolut. Weil wenn du dein Hobby zum Beruf machst, hast du wahrscheinlich einen schlecht bezahlten Beruf. Das heißt, du musst gucken, dass du irgendwie einen Weg findest, deine Dinge, die dir Spaß machen, in einem vermarktbaren Umfeld zu positionieren. So, und dann ist es aber wichtig, dass du einfach auch in diesem Bereich in der Umsetzung bleibst und dich nicht demotivieren lässt. Viele würden ja jetzt Folgendes machen. Die wollen jetzt einen Markt erobern. Dann gehen die auf Social Media und die kennen ja in ihrem Thema häufig die dominierenden Akteure und weiblichen Akteure. Dann gucken die nach und sagen, oh Mist, dieses Feld ist schon besetzt. Und dann überlegen die sich, eine schlechtere Version davon zu werden.
Und sich selbst und in die Nische, die nicht
funktioniert. Genau, ja. Und das funktioniert nicht. Ich glaube, wenn der Markt schon besetzt ist, ist der Beweis erbracht, dass man da Geld verdienen kann.
Right.
Und jetzt musst du nicht die Kopie dessen werden, der da schon aktiv ist, sondern du musst einfach mit deiner Einzigartigkeit eine alternative Investitionsentscheidung anbieten. Und wenn du da dir selber treu bleibst und das kontinuierlich sichtbar machst und in der Umsetzung bleibst und dadurch anbietest, dann werden irgendwann Leute von dem Platzhirsch zu dir shiften, das wird sich rumsprechen und plötzlich bist du irgendwann auch einer davon. Aber wenn die Leute sich vergleichen, und das ist ja bei dir jetzt schwierig, weil ich meine, du bist wahrscheinlich der erfolgreichste Speaker im deutschen Markt, Leute, die jetzt deine Nähe haben, die denken sich dann natürlich schnell, wow, der Scherer ist, komme ich nie hin. Aber die Frage muss doch lauten, was hat der Scherer gemacht, als er da stand, wo ich stand? Und welche Fehler hat er gemacht, die ich vermeiden könnte? Welche Dinge haben geklappt? Und wenn du das oft genug kombinierst,
Ja. Dann
wird es funktionieren. Die Leute vergleichen falsch und das schreckt sie dann ab, loszulegen, weil sie denken, diese Distanz ist unüberbrückbar, aber sie vergessen, dass der Zeitpunkt eine Rolle spielt.
Ja, ja, bei mir 41 Jahre, by the way. Ja, und das ist ja wirklich auch der Schlüssel. Und noch dazu ist es ja wirklich so, ich glaube ja noch nicht mal, dass die alle vom Platzhirsch weggehen, die gibt es ja auch, aber es gibt ja auch ganz viele, die den Platzhirsch gar nicht gewählt haben und jetzt dankbar sind über diese alternative Entscheidung. Also der Markt ist ja eh riesengroß. Also ich hab doch nie einen erlebt, der vom Markt ausgeschossen wurde. Das ist ja fast immer nur der Kopf, der die Schwierigkeiten macht.
Genau.
Und ich gehe noch eine Stufe weiter und sage, wenn die Entwicklung wirklich funktioniert und mit Digitalisierung haben wir sie jetzt nochmal vielleicht. Also ich finde, wir haben Goldgräberzeiten zurzeit.
Absolut. Wenn ich mir überlege, als ich damals bei dir war, da hast du gesagt, Philipp, du musst jeden Tag 30 E-Mails schreiben und so weiter. Das kann man heute immer noch machen. Aber wenn du bei LinkedIn einmal was postest, erreichst du 4.000 Entscheider. Wenn du beispielsweise eine Werbekampagne schaltest in Deutschland, Österreich und der Schweiz, erreichst du mit ein paar Talern eine riesige Audience. Wenn du ein Reel hochlädst, kostet dich gar nichts und du hast, wenn du es richtig machst, 20.000 Menschen, die sich damit beschäftigen, deinen Kanal abonnieren und alles weitere sehen. Trotzdem kommen die Leute nicht in die Umsetzung. Und ich glaube, ein ganz großes Problem ist heute, dass wir zum Beispiel auch durch Social Media dahin erzogen wurden, dass wir diese sofortige Gratifikation wünschen. Wir posten was und wollen ein Like. Wir posten was und wollen einen positiven Kommentar. Wir sind teilweise nicht mehr bereit, in Vorleistung zu gehen. Und ich glaube, darauf kommt es eben an. Ich hatte jetzt gerade wieder jemanden, eine professionelle Fotografin, die sagte, Philipp, ich finde das, was du machst, großartig. Ich finde dein Format super. Ich würde gerne auf deiner Roadshow mal Fotos machen. Da habe ich gesagt, gut, dann kauf dir ein Ticket, dann kann dieser Traum warm werden.
Aber
der Punkt wäre doch folgender, wäre ich in derselben Position. Ich würde mir erst ein Ticket kaufen, würde da einfach mit einer Kamera rumlaufen. Wenn das professionell aussieht, wird dich der Veranstalter nicht stoppen. Der fragt dich eventuell und wenn ich sage, ich mache nur ein paar Bilder, die ich dir später schenken möchte, als Arbeitsprobe, würde ich den gewähren lassen. Jetzt machst du super Bilder, danach zeigst du die Bilder, machst vielleicht sogar dein persönliches Logo da drauf, sodass er die ohne Rücksprache gar nicht verwenden kann und sagst, das könntest du kriegen, wenn wir dauerhaft zusammenarbeiten. Und dann hättest du aber ja schon mal einen ganz anderen Trust-Faktor und du hättest schon mal einen Fuß in der Tür. Aber die Leute wollen gar nichts mehr machen. Die wollen für alles direkt bezahlt werden. Keiner will mehr in Vorleistung gehen. Keiner möchte mehr irgendjemandem entgegenkommen. Und das führt dann natürlich dazu, dass du auch keine Chancen kriegst. Und ich glaube, Chancen sind immer da. Und wenn du nicht genug hast, musst du einfach mehr kreieren. Du musst nicht mehr suchen, du musst einfach nur welche kreieren. Das ist einfach, aber es erfordert Einsatz und den wollen viele nicht bringen.
Du, ich glaube, das ist jetzt genau der Schlüssel. Du brauchst Vertrauen. Ne? Also ich sage immer so, Aufmerksamkeit, Relevanz, Vertrauen ist so mein Dreiklang. Und das kannst du aber heute auch so leicht aufbauen. Also du machst es jetzt noch mit der Roadshow, sogar mit 1.000 Euro, ist ja schon mal ein ganz netter Einsatz für 2 Tage. Aber du kannst heute auch mit Webinaren und Co. oder eben mit Reels für Nothing unheimlich viel Vertrauen aufbauen. Und selbst da haben dann Menschen wieder ihren Zweifel im Kopf und überlegen noch, ob die Haare richtig sitzen.
Ja, genau. Und das ist eben zum Beispiel auch der Grund, warum ich so viele Stories mache, weil ich einfach glaube, du musst nicht Content entwickeln, sondern du musst einfach dokumentieren, was du ohnehin tust. Mhm. Ich war jetzt zum Beispiel gerade auf einer Veranstaltung in Amsterdam. So, da war ich mit Mitarbeitern da. Da habe ich dokumentiert, wie wir da hingefahren sind. Dann habe ich dokumentiert, was wir da vor Ort gemacht haben. Dann war ich auf dem Rückweg mit denen essen. Dann habe ich allein in dem Restaurant 5 Reels aufgenommen. Die haben inzwischen schon wieder viele 1.000 Leute erreicht. Und das alles, während ich ohnehin da war. Du bist ja nochmal eine Nummer weitergegangen. Du hast ja einfach jemanden gesucht, der den ganzen Tag mit der Kamera hinter dir herläuft. Das ist ja nochmal das nächste Level.
Nur weil ich nicht so gut mit der Kamera umgehen kann.
Ja, nee, aber vom Prinzip ist es doch so, jeder hat heute ein Handy, jeder hat eine Kamera, jeder hat eine Top-Audiospur damit und könnte das alles machen. Aber der eine oder andere denkt, ach, ich sehe noch nicht gut genug aus, ich muss erst noch das machen, das machen, das machen. Aber ich glaube, Authentizität ist das, was dir das meiste Vertrauen bringt. Weil wenn du immer gleich bist, fällt es ja auch den Leuten, die dich beobachten, leichter zu entscheiden, möchte ich mehr oder weniger von der Person sehen. Und ich glaube, dieser Anspruch, dass man allen gerecht werden muss und dass man allen gefallen werden muss, der bringt gar nichts. Weil der führt ja auch zu unsinnigen Gesprächen.
Natürlich.
Letztlich ist es ja so, es gibt ja 3 Gruppen von Menschen. Es gibt die, die finden alles cool, was du machst, das sind deine Fans.
Ja.
Es gibt die, die finden alles doof, was du machst. Da kannst du dich verbiegen, die werden immer noch irgendwas finden.
Right.
Und es gibt die, die sind noch unentschlossen.
Okay.
Und wenn du dich darauf konzentrierst, dann machst du Geschäfte mit denen, die dich schon cool finden und kannst immer noch ein paar konvertieren aus der Gruppe der Unentschlossenen. Aber die Leute machen sich immer Gedanken über das, was Nichtkäufer über sie denken. Und das sorgt nur für schlechte Laune. Das zieht dich runter. Das demotiviert dich auch nach hinten raus, was viel, viel Geld kostet, weil du einfach bestimmte Dinge nicht in die Umsetzung bringst. Und deshalb glaube ich, manchmal ist es nicht so schwer. Du musst einfach nur weniger Zeit mit Idioten verbringen.
Ja, ja, also stimmt. Manchmal müsste man sich von Freunden trennen, dann geht es schon damit los. Was will ich tun? Man muss sich von dem Gedanken trennen, allen gefallen zu wollen.
Genau.
Ja? Und klar, wenn du wirklich allen gefallen willst, wirst du ja so ein unauthentisches Mixtürchen aus Nothing. Es ist ein Drama. Und dennoch, glaube ich, machen die das. Das ist der eine Punkt, dass hier so ganz, ganz viele darüber Gedanken machen, was die Hater schlimm finden und dadurch noch schlechter werden, dass die Fans am Schluss auch nochmal Hater sind. Und der zweite Punkt, wir sind Menschen geworden, die sowieso noch das Schlechte sehen. Also wir sind ja am Jammern, am Zustandsbeschreiben, habe ich gestern so schön erzählt. Und dabei sind die Marktchancen ja riesig.
Ja, aber ich glaube, du musst halt wirklich auch einfach diesen Mut entwickeln und der ist gerade am Anfang sehr schwer aufzubauen, dass du einfach mal sagst, ich bin der und der, ich habe das und das Ziel, ich habe die und die Erfahrungswerte und ich habe die und die Vorstellung, wie ich die beispielsweise weitergeben möchte. Und dann wird das natürlich ganz zu Beginn nicht nur Freude auslösen. Aber dann muss man halt standhaft bleiben und einfach sagen, ich ziehe das jetzt mal durch, weil ich fest daran glaube. Und deshalb ist es aus meiner Sicht wichtig, dass man sich anfangs vielleicht auch einen Sparringspartner sucht, der einen den in diesen Momenten der Zweifel einfach nicht aufgeben lässt. Wie so ein Personal Trainer. Jeder von uns könnte joggen gehen, jeden Tag Liegestütz machen. Das ist alles kein Hexenwerk. Aber wann machen wir das, wenn einer da steht, der als Verbindlichkeitspartner uns wirklich dann auch zur Rechenschaft zieht? Und ich glaube einfach, du musst im Idealfall keine Rolle spielen. Weil wenn du keine Rolle spielst, also im Sinne von, dass du nicht künstlich vorgibst, jemand zu sein, dann ist das auch nicht anstrengend, mit Leuten zu reden, weil du dich ja nicht erinnern musst, wie war ich beim letzten Mal, als ich mit der Person zusammengetroffen bin. Und es ist auch für deine Leute, die dich zeitlich versetzt immer nur treffen, nicht permanent irritierend, weil die denken, heute ist aber komisch. Sondern die sagen, ach, heute ist er wie immer. Und das gibt ja auch Vertrauen. Und dann sagen die Leute irgendwann auch, ich glaube, es hat Hand und Fuß, was er macht. Und das ist ja dann auch, wenn man mal zusammen arbeiten möchte, eigentlich Grundvoraussetzung, dass man denkt, das ist nicht nur Fassade.
Du, das finde ich ja sehr schön mit dir, weil man sieht ja sehr viel von dir live aus den Veranstaltungen. Ne? Und du immer wunderbar geschnitten, man sieht immer so irgendein Heck oder was auch immer du gerade sagst. Oder sind schöne Filetstückchen und davon hast du ja eine Menge zu bieten. Und das allein reicht ja, glaube ich, schon, dass ganz viele Menschen eben auf dich aufmerksam werden, dich erstmal liken, dich anfragen und du enorm, auch deine Zahlen kenne ich ja so ein bisschen, ist ja enorm, wie die gewachsen sind. Ne?
Ja, aber ich glaube einfach, das Simpelste ist, du nimmst immer eine Kamera mit und lässt dich einfach permanent filmen und das machen wir ja genauso, wenn ich irgendeine Session mache, auch wenn ich nur ein Podcast-Interview gebe, läuft eine Kamera mit, das Videomaterial geht dann an meinen Cutter, der schneidet das, dann laden wir das auf Social Media hoch und der eine oder andere zieht sich da Mehrwerte raus. Und dann denke ich einfach, dann kriegen die Leute einfach einen großen Überblick über die vielen Facetten der Arbeit, die ich so tue, weil viele glauben, es ist nur Vertrieb, es geht ja viel, viel weiter. Es ist nur so, dass ich häufig mit Vertrieb anfange, weil Vertrieb einfach die schnellsten Ergebnisse zulässt. Und bevor man über transformative Umstrukturierungen spricht, muss ich ja erstmal den Vertrauensbeweis, ich sag mal sozusagen nachhaltig verdienen, dass die Leute sagen, ich glaube, der Semmel hat schon einen Plan und der testet da hier bei uns nichts. Weil das war ja das, wo du anfangs auch warst, was meine Kunden angeht. Ich habe einfach bestimmte Erfahrungswerte, wie du Beratungsgespräche abrechnen kannst, wie du dich vom Wettbewerb differenzierst, wie du deutlich höhere Preise durchsetzen kannst. Aber wenn ich mit jemandem spreche, der die Erfahrung nicht hat, klingt das zwar wahnsinnig spannend, aber gleichzeitig auch so irreal, dass sie sagen, das kann nicht funktionieren. Und dann muss ich denen ja schon irgendwie das beibringen, dass sie das selber hinbekommen. Weil wenn die es dann 3-4 Mal in Eigenregie umgesetzt haben, stellen die das nie wieder in Frage. Aber ich muss ja mit denen zusammen diesen Start hinkriegen.
Die Gesetzwirksamkeit, ja.
Da sind wir ja aufeinander angewiesen. Und da kann ich halt immer nur Mut machen und durch Beispiel zeigen, wie ich es machen würde und. Deshalb mache ich auch bei vielen Trainings was vor. Aber Fakt ist, ich dokumentiere viel, weil ich einfach glaube, es gibt so viel Fake da draußen, so viel kaschierter Mist, wo Leute gut inszeniert sind, die nichts können.
Ja, ja, ja.
Und deshalb ist es auch so, dass ich zum Beispiel auch in diesem Buch so viele Tipps raushaue. Meine Mutter hat gesagt, warum machst du das? Du könntest doch viel Geld dafür nehmen, da kriegst du gar nichts für, weil das Buch kostet 30 Euro. Da sage ich aber, jeder, der das Buch liest, hat danach die Frage beantwortet, hat der schon mal gearbeitet? Passt das auch für mich? Macht das Sinn, was der erzählt? Und darauf sind dann auch die anderen Bücher aufgebaut. Weil ich einfach glaube, man muss heute vor allen Dingen dem Konsumenten die Chance geben, auch mal zu sehen, da ist nicht nur schönes Marketing betrieben worden, da ist auch Substanz hinter.
Ja, klar.
Weil das ist ja bei vielen dann nicht vorhanden.
Leider. Du, und jetzt bist du ja wirklich schon mehrfach, also die Ex-Goldies, wenn die dann ganz erfolgreich sind, machen ja den Schlusspunkt vom folgenden Goldprogramm. Du bist ja jetzt schon immer unser Abschlussredner. Und es gibt ja ganz, ganz viele, die sagen, Mensch, Hermann, darf ich das nächste Mal auch Abschlussredner sein? Aber du hast ja immer die Nummer eins, weil einfach deine Erfolge immer wieder für dich sprechen. Und jetzt wollen ja ganz viele so werden wie du. Deswegen so die Hackfrage. Was würdest du denn so an Schritten Menschen mitgeben, die eben Personal Brand werden wollen, in welcher Richtung auch immer? Was sind so die ersten 3 Schritte, die du jedem raten würdest?
Also grundsätzlich würde ich denken, du brauchst erstmal Klarheit über das, was kann ich wirklich und was braucht der Markt davon noch? Das würde ich tatsächlich versuchen, nicht alleine zu beantworten, um einfach sicherzustellen, dass ich mich nicht in die falsche Richtung orientiere. Dann würde ich mir überlegen, wer ist schon in dem Bereich aktiv, mit wem kann ich vielleicht auch eine strategische Partnerschaft aufbauen. Und dann würde ich halt einfach gucken, dass ich vor allen Dingen auch mal in Vorleistung gehe und vielleicht einfach mal mit ein paar Testkunden einfach mal ein paar Arbeitsergebnisse schaffe, die ich dokumentiere und dann in Form von Success Stories, Videotestimonials und so weiter einfach sichtbar mache, damit die Leute, die mich noch nicht kennen, einfach mal denken, das macht Sinn. Weil heute will jeder damit anfangen, ein Buch zu schreiben. Aber ohne, dass irgendjemand mal deinen Namen am Markt gehört hat, kriegst du ja gar keinen Buchvertrag, weil der Verlag sagt, nobody können wir nicht vermarkten. Und deshalb, ich glaube, du musst einfach viel, viel sichtbar machen. Und eine Idee ist toll, ein Plan ist großartig, ein schlechtes Ergebnis ist immer noch mehr wert. Also lieber erstmal Ergebnisse schaffen.
Bin ich dabei. Du, da kommen wir zu deinem Buch nochmal, 55 Business Turbos, ja deswegen schon allein sehr schlau, weil du an sich kein ganzes Buch geschrieben hast im Sinne von einpacken, sondern 55 Kapitel, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Das ist richtig, ja. Meine Idee dahinter war einfach folgende. Ich glaube, dass viele Menschen heute nicht mehr die Zeit investieren, ein ganzes Buch am Stück zu lesen. Und ich habe einfach überlegt, was wäre, wenn ich so eine Art Schweizer Taschenmesser entwickle, wo ich einfach durch 55 Strategien reinpacke für Verkäufer, für Unternehmer und für Führungskräfte, wo dann jeder für sich einfach auch mal beim Querlesen nach 3, 4 Kapiteln entscheiden kann, spricht mich das an, was der Semmelroth für Gedanken hat? Sind das Erfahrungswerte, in denen ich mich wiederfinde? Klingt das für mich plausibel oder ist das alles Hokuspokus? Weil viele meiner Kunden haben das Buch gar nicht komplett gelesen. Viele haben es einfach quer gelesen und haben dann gesagt, Semmelroth, das hat mir so viel Vertrauen vermittelt und auch so viel Interesse getriggert, dass ich einfach mit dir persönlich sprechen wollte. Und ich glaube, das war ein sehr schlauer Schachzug. Deshalb ist das auch heute noch eins meiner erfolgreichsten Bücher, obwohl es das ist, was 2021 auf den Markt gekommen ist, damit das älteste. Aber irgendwie ist es immer wieder aktuell. Wir haben gerade erst eine neue Auflage gemacht, weil der Verlag eben auch sehr happy damit ist. Gehört zu den bestverkauftesten Businessbüchern im Gabal Verlag. Platz 3 habe ich im letzten Jahr gemacht. Wenn man sich anschaut, wer noch alles auf der Liste ist, dann macht mich das schon in gewisser Weise stolz, weil einige von denen sind auch ehemalige Inspiratoren von mir, wo ich auch mal als Seminarteilnehmer drin war. Wenn ich heute mit denen auf Augenhöhe Bücher schreibe, dann freut mich das.
Mindestens auf Augenhöhe. Du, allein der sagt, Sparpotenziale sind endlich, Umsatzpotenziale nicht.
Ne? Ja. Das zum Beispiel ist so ein Punkt, wo ich auch glaube, was viele Menschen einfach im Leben berücksichtigen müssen. Viele haben irgendwann mal gelernt, man müsste sparen, um Vermögen aufzubauen. Ich glaube, man muss viel verdienen, um Vermögen aufzubauen. Und wenn man sich aufs Sparen konzentriert, dann setzt man die falschen Schwerpunkte. Man ist immer im Mangel, man ist immer im Kompromissmodus und man ist irgendwann im Kompensationsmodus, dass man sich dafür belohnen will, was man vorher für Kompromisse gemacht hat. Dann ist alles Ersparte weg. Und gleichzeitig ist es so, dass ich immer wieder erlebe, dass Menschen auch einfach Zeit sinnlos verbrennen, wenn es zum Beispiel um Sparen geht. Die brauchen 4 Stunden, um ein Hotel auszusuchen, weil sie sich nachher freuen, dass sie 22 Euro gespart haben, anstatt einfach zu sagen, ich buche das jetzt und nutze 3 Stunden und 58 Minuten, um irgendwas anderes zu tun.
22 Euro und mehr zu verdienen.
Ja, was mir einfach mehr bringen könnte. Und deshalb ist als Sparen tatsächlich so ein Tipp, den kriegst du von Oma und Opa. Aber wenn Oma und Opa keine erfolgreichen Unternehmer und Unternehmerinnen waren, dann bin ich nicht sicher, ob das die besten Ratgeber für dein Leben sind.
Und fokussiert bist du ja wirklich. Ne? Das habe ich ja schon mehrfach feststellen dürfen, dass du ja wirklich ganz klar Fokus darauf legst, dass die Dinge funktionieren und logischerweise wirtschaftlich sinnvoll sind. Ja.
Ja, weil ich glaube, du solltest dir immer wieder anschauen, wenn du bestimmte Dinge tust, bringen die mich meinem Ziel näher oder nicht? Und viele freuen sich einfach nur über Bewegung im Allgemeinen. Aber ich glaube, Bewegung macht dich unterm Strich nicht erfolgreich, sondern müde. Zielgerichtete Bewegung bringt dich ans Ziel. Das heißt, du solltest immer wieder prüfen, hat mich das wirklich nach vorne gebracht? Und wenn ja, mach mehr davon. Wenn nicht, lass es sein. Und wenn du gar keine Ahnung hast, dann frag jemand anders. Vor allen Dingen nimm jemanden, der vielleicht auch wirklich schon mal bewiesen hat, dass er bestimmte Sachen hingekriegt hat. Weil das ist ja heute das Problem. Viele suchen sich ja Berater im eigenen Umfeld. Wenn aber das eigene Umfeld nicht deutlich erfolgreicher ist als du, sind die Tipps ja erwiesenermaßen nicht dazu geeignet, große Karriere zu machen. Die sind kostenlos, die sind gerne gegeben, aber sie sind nicht zwingend die, die du jetzt brauchst. Und von daher such dir immer Leute von außerhalb.
Also, da bist du ein gutes Beispiel. So, und jetzt muss ich mal umschwenken, weil du bist ja in einem Ding ein Vorbild für mich, wobei ich es noch nie so ganz verstanden habe. Darum kommt jetzt gleich die Frage. Aber wir sind hier im Büro relativ viele Männer, hauptsächlich Männer, die gerne grillen.
Ja.
Und jetzt hat mich schon Jackson gefragt, also ich wusste gar nicht, dass es wichtig ist, aber die Frage war, wie viel Flammen hat dein Grill? Und das scheint ja eine wichtige Frage zu sein. Und ich habe dann so, ich hatte nicht vorher mir in Gedanken gezählt und dachte, ich habe einen 6-flammigen Grill. Und
sehr gut.
Habe ich aber gar nicht. Ich dachte nur, ich habe einen. Und dann war der gleich geguckt, ich habe auch einen 4-flammigen Grill. Also ich habe weniger PS als andere anscheinend unter meiner Grillhaube.
Ja.
Aber du hast 7.
Ja, also ich habe jetzt tatsächlich noch einen 8. gekauft.
Ich wusste schon bei der Fragestellung.
Ich habe jetzt noch einen 8. gekauft, weil ich habe eine Feuerschale im Garten und ich wollte so einen Schwenkgrill haben. Da habe ich mir noch einen Schwenkgrill gekauft, weil der einfach noch ein bisschen mehr Gemütlichkeit auslöst. Vor allem kannst du ihn danach zur Seite stellen und dann kannst du an der Feuerschale noch Marshmallows machen. Da hat mein Sohn halt sehr viel Freude dran. Ich habe so viele Grills, weil tatsächlich ist es so, es ist zwar auf der einen Seite entscheidend, wie viele Flammen du hast, aber gleichzeitig ist es halt auch wichtig, dass du mehrere Grills hast. Weil wenn du beispielsweise Fisch, Gemüse und Steaks machen möchtest, dann brauchen alle diese Nahrungsmittel unterschiedliche Temperaturen, wenn du es perfekt machen möchtest. Und deshalb ist es so, wenn das einer alles auf einen Grill legt, dann weißt du, entweder hat er nicht den gleichen Anspruch oder hat einfach noch nicht die Erfahrung. Weil wenn du beispielsweise ein Steak bei voller, bei Volllast grillst, dann kriegst du eine schöne Kruste hin. Wenn du daneben Fisch legst, kannst du ihn danach wegschmeißen, weil der rappeltrocken ist. Wenn du aber den Fisch bei 160 Grad in den einen Grill tust und bei 350, 375, was dein Grill hergibt, das Steak machst, dann ist beides perfekt. Schön. Und bei Surf and Turf und so weiter kann man ein bisschen improvisieren. Also von daher, Grillen ist eine Wissenschaft Und es ist aber auch gleichzeitig, finde ich, ein sehr geselliges Thema, weil man, ich glaube, auch wenn man nicht gerne Fleisch isst, selbst wenn es nur ein Würstchen ist, Grillen löst immer irgendwie schöne Stimmung aus.
Stimmt. Du setzt der Grills auch ganz stark bei deinen Events ein, wenn es dann geht.
Ja.
Ne?
Also wir grillen für Teilnehmer und so weiter. Tatsächlich mache ich auch bei mir im Büro viele Workshops und dann haben wir alle möglichen Sachen getestet. Ich habe die zum Spanier eingeladen, ich habe die zum Brauhaus eingeladen, ich habe Catering kommen lassen. Und das beste Feedback haben wir bekommen, wenn ich draußen einfach Würstchen und Steaks gegrillt habe. Weil die Leute dann einfach sagten, ach, das war so gesellig, wir konnten noch ein bisschen drin sein, wir konnten den Garten genießen, ich habe so ein Büro mit Gartenanlage dabei und so weiter. Und ich glaube einfach, Grillen ist so ein verbindendes Element, weil ich glaube, wenn man jetzt urzeittechnisch das untersuchen würde. Feuer hat immer Sicherheit, Gemeinsamkeit, Wohlgefühl vermittelt. Ich glaube, dieser Urinstinkt ist weiter vorhanden und von daher kann ich jedem nur empfehlen, Business nach vorne bringen, das Geld in Grills investieren und dann das mit dem Grillen kombinieren, sodass man Business mit Grillen machen kann. Dann wird es richtig erfolgreich.
Also ich habe eine neue Firma gegründet und meine erste Ausgabe war der Grill auf Geschäftskosten. Mal gucken, was jetzt dabei rauskommt.
Sehr schön.
Ich werde es dir nachmachen und schauen, was passiert.
Da freue ich mich. Das werde ich irgendwann mal testen.
Ja, bist doch herzlich eingeladen.
Ja, danke schön.
Lieber Philipp, danke fürs Gespräch. Danke für die Business Turbos und ich freue mich auf einen dritten Podcast-Fernsehshow mit dir.
Alles klar. Herzlichen Dank für die Einladung und wer möchte, mehr davon in meinem Podcast.
Bitte, sag noch schnell die.
Der Business Turbos Podcast ist es überall, wo es Podcasts gibt.
Und deine Webseite?
www.philipp-semmelroth.com, Philipp mit einem L und einem P.
Wunderbar. Also, das lässt sich finden. Insofern, danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal.